Are you ready for start time?
Paparazzi wird präsentiert von Levi's, Mio Mio Mate und Teufel.
Ich habe nochmal überlegt, als ich das jetzt gehört habe, wir wissen ja alle, dass aus diesem unglaublichen kleinen Popsong geworden ist und es ist ja wie Volksmusik. Ich habe nochmal überlegt, so, wenn ich das Album jetzt höre, würde ich das auch so gut, also würde ich da hinsteuern auf das Lied? Und ich, für mich auf jeden Fall wäre das mein Lieblingslied. Und damals wusste ich es gar nicht, warum vielleicht, aber es ist das Ungewöhnlichste auf irgendeine Art und Weise, weil das sozusagen so langsam anfängt, dann hat es ja eigentlich nur eine Melodie, hat es eigentlich einen Chorus.
Was ist
es eigentlich?
Hat keinen Refrain.
Also
es hat einen irre langen Instrumentalteil vorne.
Und es hat einen wunderbaren Text.
Ja.
Und dann geht es hinten wieder runter.
Ja.
Und es ist so ungewöhnlich.
Ja, es ist so ungewöhnlich, dass die Plattenfirma es gar nicht veröffentlichen wollte.
Then it goes a little something like this.
Paparazzi.
Mit Armin Teutoburg-Weiß.
Und der Frage,
wie zur Hölle hast du dieses Lied gemacht?
Oh yeah. I know you're gonna dig this.
Heute mit
Uwe Fahrenkrug-Petersen und 99 Luftballons.
Ich darf Uwe sagen.
Ja, klar.
Juhu! Guten Tag, ich bin Arnim. '83, Debütalbum. Also das erste Album. Den Fakt allein finde ich schon unglaublich. Habt ihr denn davor eigentlich Mucke gemacht schon?
Ja, Nina hatte eine Band, die hieß The Stripes.
The Stripes.
Genau, die haben Englisch gesungen, waren bei CBS und der Vertrag. Die waren aus Hagen und das war aber ein Flop. Also hat halt nichts verkauft, waren auch nicht so tolle Lieder. Aber die CBS hat wohl in Nina dann irgendwie doch gesehen, ja, irgendwie kann aus der aber noch was werden vielleicht. Mit den richtigen Songs und so weiter. Und hat sie nach Berlin geschickt. Zu Meine Preker und Reinhold Heil von Spliff.
Ne? Ah ja, wow, da treffen sich so viele
Geniale
ja auch. Ne? Ja. Also, war da Jim Raketa auch
und
schon?
Und Jim, natürlich. Jim war ja der sozusagen der Kopf von Spliff in Bezug auf Marketing und Promotion. Ein
berühmter Musikmanager, also ich meine, das ist ja auch...
Und Fotograf natürlich, fantastischer Fotograf.
Ja. Ich habe natürlich auch, als ich wusste, du kommst, habe ich mich vorbereitet und habe nochmal überlegt, das war ja wirklich Spliff, so eine unglaublich tolle Band, dann wären zwei Produzenten von dieser tollen Platte, dann der Manager, dann du mit deiner Musik und Carlo mit seinen Texten.
Ja.
Und Nena natürlich mit ihrer besonderen und wunderbaren Stimme. Das hatte ja alles so eine unglaubliche Energie und Magie von Anfang an. Was war in den Jahren die Band, die du am meisten bewundert hast? Gab es eine Band, die...
Die Nina Hagen Band, das war natürlich eine absolute... Paukenschlag irgendwie, also musikalisch, aber auch von der Performance und den Texten natürlich.
Ja, sie eine unglaubliche Wucht.
Und dann Ideal, fand ich. Also Ideal, es war eigentlich der Inbegriff irgendwie von Coolness und ja, da hat alles irgendwie gestimmt. Ne? So die Performance, der Look, die Songs, die Texte, das war einfach der Wahnsinn. Also,
interessant, das sind ja zwei Bands, wo Frauen im Zentrum stehen.
Bis deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kannst du glauben, was ich dann so fühle?
Sag mal, wo ging es denn eigentlich musikalisch bei dir los?
Ich war großer Deep Purple Fan, ja, von Made in Japan.
Alright.
Ja, John Lord, mein Held, ja. Also der beste Rockorganist aller Zeiten überhaupt.
Yes.
Und ich habe die im Sportpalast gesehen, die Purple. Mhm. Ich habe auch noch die Karte, ich habe auch noch Raubkopie davon.
Das war das Konzert.
Das Konzert. Und danach habe ich gesagt, also es gibt keinen anderen Weg für mich, ich muss Rockstar werden.
Und dann trifft sich das alles 82, 81 hier in Berlin.
81, das war...
81, die Spliff Producer, wie heißen die beiden nochmal?
Das waren Manne Preker und Reinhold Heil.
Yes, ne? Exakt.
Ich wurde gefragt, ob ich bei einer Tour von irgendeiner Band mitmachen wollte, irgendwie eine Diskothekentour irgendwie von irgendeiner Band. Und ich hätte da 400 Mark verdienen können. Die brauchte ich dringend, weil ich wollte mir einen Case für meinen Synthesizer kaufen, für meinen Oberheim-Synthesizer, den ich mir mein ganzes Leben lang erspart und erarbeitet hatte und den ich immer ohne Case irgendwie durch Berlin getragen habe.
Das war welcher?
Ein OBX. Ein OBX, also der erste richtig polyphon programmierbare von Oberheim.
Yes.
Da habe ich alles für verkauft, meine Hammond, mein Klavier, mein Dings und habe Straßenbau gemacht und alles, bis ich das Ding endlich kaufen konnte für sage und schreibe, glaube ich, 9.800 Mark. Ne? Also unfassbar teuer. Aber ich hatte das bei den Tubes gehört und gesehen. Und ich dachte, das brauche ich. Damit bin ich endlich gleich ebenbürtig diesen Gitarristen, die sonst immer die ganzen Glory einhamsen.
Oh, herrlich.
Und das war dann auch so.
Und wie? Also, wir kommen ja gleich dahin. Ja. Aber, okay. Carlo, kanntest du schon?
Nee.
Auch da in diesem, also du bist, also und diese Band, wo du...
Die Band waren, das waren die Stripes.
Das waren die Stripes.
Von Nena. Die hatten noch irgendwie hatten neue Songs geschrieben, die jetzt aber auch nicht so weltbewegend waren, die waren auch noch auf Englisch und hatten noch so eine Tour zu machen irgendwie. Mhm. Hatten noch nie einen Keyboarder gehabt, hatten eigentlich nur Gitarristen. Und da bin ich irgendwie dann durch Zufall dazugekommen, habe gesagt, hey, ja klar, mache ich gerne so 10 Tage.
Du mochtest
Tage.
Die Leute.
Ja, kannte ich gar nicht. Ich kam da hin. Es war in Berlin hier in Schöneberg, in so einer unbeheizten Ladenwohnung im Winter.
Ja.
Da waren Nena mit ihr Rolf irgendwie, hatten da übernachtet bei irgendeinem Freund.
Mhm.
Und ich kam da rein, sollte die da treffen. Und war natürlich voll in der Berliner 1980-Szene.
Ja.
In weißen Lederhosen, irgendwie türkisfarbene Hemd mit.
Den kennen Sie von den Bildern.
Genau. Und voll im Berlin-Fieber. Mhm. Und kam dahin und die beiden waren ja aus Hagen und saßen da in ihren selbstgestrickten Pullover. Und ich dachte, oh mein Gott, auf was hast du dich da eingelassen?
Verstehe. Where's the glam?
Ja, wo ist hier die neue deutsche Welle?
Ja.
Genau. Also, und where's the glam? Ja.
Mhm.
Und wir haben ein paar Mal geprobt, die Songs, und sind dann in unseren alten Privatautos sozusagen auf Tour.
Mhm.
Und das war dann für mich irre beeindruckend, weil das hat immer an den Sängern irgendwie gehapert in meinen Bands sozusagen. Die Instrumentalisten, Gitarristen waren teilweise unfassbar gut und toll und echte Rockstars. Und die Sänger irgendwie hatten nie dieses amerikanische Niveau.
Ja.
Jetzt war aber was anderes passiert. Mit Nena auf der Bühne war das so, die hatte so ein Charisma und seine Energie. Dass,
und wegen diesem Charisma glaubten auch Leute dran oder stiegen Leute dazu?
Ja, und dann war das so, sie wollte gerne auf Deutsch was probieren. Oder? Mhm. Das war auch die Idee, auch deswegen auch der Kontakt zu den Spliffern, die auch auf Deutsch gemacht hat.
Mhm.
Und hatte aber noch nie einen deutschen Text geschrieben, Nena.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, wir haben uns super verstanden. Und dann haben wir gesagt, wollen wir nicht vielleicht irgendwie denn was zusammen machen? Mhm. Es war ja noch, waren es ja noch die beiden erstmal. Ja, und dann habe ich über Weihnachten zu Hause meinen Synthesizer nach Hause geschleppt, in meine kleine Souterrain-Wohnung ohne Klo und mein Minimoog auch noch, und habe dann da nur geträumt zusammengebastelt.
Wow, okay.
Und habe das Nena dann vorgespielt Und sag ich, findest du das? Meinte, ja, toll. Und dann meinte er, ich sag, du musst aber noch einen Text machen. Und dann sag ich, weiß nicht, ob ich das kann. Und dann,
hattest du eine Melodie dafür?
Ja, ich habe die Melodie.
Das war alles schon da?
Das war schon da, ja. Das, die Melodie, ich bin immer jemand, der gerne die, nicht, ich mache nicht nur die Harmonien und den Beat, ich mache immer schon, was die Sänger singen sollen und habe da genau Vorstellungen sozusagen.
Verstehe. Okay, wir reden hiervon. Das ist euer erstes gemeinsames Lied und sie kommt zu dir mit diesem Text?
Ja, sie hat mir den ins Ohr geflüstert. Sie hat sich nicht getraut, den laut zu sagen, weil sie noch nie Deutsch textet hat. Und, und hat, ja, hat mir das ins Ohr geflüstert und sagt, und? Ich sage, ja, ist super. Ja. Sagt sie, echt? Okay, ja, okay. Und dann haben wir es aufgenommen in Berlin, in unserem Proberaum von Jürgen und mir. Und haben es den Spiffern vorgespielt. Die fanden es auch gut und die Plattenfirma auch. Und dann haben wir einen Single-Vertrag bekommen.
Ich war 1983 war ich 9 Jahre alt und saß in Ost-Berlin. Und für mich war das sozusagen ich habe immer die Hitparade geguckt. Für mich war das die bunte Welt. Und ich war, seitdem ich denken kann, hat mich Musik war sozusagen das, was mich ganz doll bewegt hat. Und ich saß da immer und so habe ich euch auch das erste Mal wahrgenommen. Also diese. In dieser Hitparade, ihr kamt da rein und ihr habt plötzlich keine Blumen verteilt.
Nee.
Wie das immer so üblich war. Es war ein tierischer Eindruck. Mal überlegt, als ich das jetzt gehört habe, wir wissen ja alle, was aus diesem unglaublichen kleinen Popsong geworden ist und es ist ja wie Volksmusik. Ich habe nochmal überlegt, so, wenn ich das Album jetzt höre, würde ich das auch so gut, also würde ich da hinsteuern auf das Lied? Und für mich auf jeden Fall wäre das mein Lieblingslied. Und damals wusste ich es gar nicht, warum vielleicht, aber es ist das Ungewöhnlichste auf irgendeine Art und Weise, weil das sozusagen so langsam anfängt, dann hat es ja eigentlich nur eine Melodie, hat es eigentlich einen Chorus. Was ist
es hat keinen Refrain.
Also,
Es hat einen irre langen Instrumentalteil vorne.
Und es hat einen wunderbaren Text.
Ja.
Und dann geht es hinten wieder runter.
Ja.
Und es ist so ungewöhnlich.
Ja, es ist so ungewöhnlich, dass die Plattenfirma es gar nicht veröffentlichen wollte. Also die Plattenfirma hat gesagt, seid ihr verrückt? Ihr werdet eure tolle Karriere, die ihr jetzt haben könntet, mit einem Schlag zerstören.
Wow.
Dieses Lied spielt kein Radio. Yeah. Es hat einen irre langen Instrumentalteil vorne. Es hat nicht mal einen Refrain. Seid ihr wahnsinnig? Das machen wir nicht. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen unbedingt, unbedingt, unbedingt. Yes. Und dann zum Glück hatte damals Spliff und Jim Rakete großes Gewicht bei CBS. Bei der
das heißt, die haben gesagt, nee, wir machen das.
Die haben gesagt, nee, die wollen das machen, dann machen wir es. Und so, ja, aber ihr grabt euch euer eigenes Grab und
wow.
So. Sonst hätten sie es uns nicht erlaubt wahrscheinlich.
Als das Album fertig war, war das diese erste Single, die auch rauskam, oder gab es noch eine andere Single?
Nee, davon? Nee, als das Album fertig war, kam es
das
dann.
War das Lied. Okay. Du hast eine Kassette mitgebracht und hier steht ein Kassettenplayer und ich bin so gespannt, was da jetzt drauf ist.
Ja, okay, das ist jetzt eine Kassette hier wirklich aus dem Übungsraum von 1982.
Wow!
Ich habe da noch, das sind noch andere Sachen drauf, die können wir jetzt aber nicht vorspielen.
Ja.
Und dann, aber da ist drauf meine erste Idee für die Melodie von 99 Luftballons.
Ey Uwe, das ist Hammer. Let's listen.
Also das ist jetzt wirklich was Besonderes, weil, warte mal, Nena Ur-Demo steht hier auch drauf, früher 1982. Moment. Hier müsste es eigentlich losgehen, genau.
Thank you.
Ey, genial! Wow!
Aber ist schon ganz schön 80s jetzt.
Wow, vielen Dank, dass du uns das hier zeigst. Und wem hast du das dann vorspielt?
Das habe ich...
Dem Producer?
Nee, nein. Ach, nein.
Hast du immer vorgespielt, was dir so durch den Kopf ging?
Nein, das ist ja so eine Band. Ne? Ich bin dann im Proberaum, dann kommt meistens Jürgi, sage ich hier... Ich habe vielleicht noch Rolf, ja, ne, damit wir Drums haben und dann guck mal, ich habe hier eine coole neue Melodie, spiel doch mal jetzt hier fürs Dings und mach mal irgendwie ungefähr diese Geschwindigkeit und dann habe ich losgespielt. Und dann habe ich gesagt, und wie findest du das? Und dann, ja, cool, coole Melodie, echt cool. Und ich habe gesagt, ja, das müsste die Gesangsmelodie sein. Und ich habe aber noch so einen anderen Teil.
Ja, der Halftime-Part.
Genau. So, jetzt kommt nämlich die Schwierigkeit gleich. Mhm. Wie kommen wir denn jetzt in diesen anderen Teil? Mhm. Ich habe gesagt, ja, aber das leider passt es irgendwie nicht, weil da kommt man ja nicht rüber.
Ja.
Und dann hat Jürgi, unser Bassist, gesagt, doch, das passt schon. Versuch's doch einfach mal, das geht schon irgendwie. Mhm. Und Rolf hat gesagt, ja, und Rolf, wie kommen wir da rüber? Meinte, ja, ganz einfach. So als Schlagzeuger so.
Exakt. Kommt Carlo mit dem Text zu dir?
Nee, Carlo kam rein. Wie haben das denn gespielt?
Ihr habt wie so ein Instrument.
Wir haben zu dritt, also Bass, Schlagzeug, Keyboards, mal diesen Teil und dann diesen Melodieteil gespielt. Mhm. Kam Carlo als Setzer zur Probe und hat er so ein schwarzes Notebuch, ja? So ein kleines, wo er seine ganzen Texte und alle Ideen immer reingeschrieben hat. Und schmunzelte da so und sagt, ich habe hier einen Text, der passt genau auf deine Melodie. Also er hat den nicht darauf geschrieben, sondern er hatte den schon geschrieben. Wir kannten den aber nicht. Ne? Also, und die Melodie ist ja ziemlich lang und kompliziert. Irre viele Silben.
Ja.
Dass das genau raufpasste, ist Schicksal. Weil das ist eigentlich unmöglich, dass man so eine lange, so viele Silben deutschen Text auf eine Melodie, dass es raufpasst. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont, geht man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General Fliegerstaffeln hinterher? Alarmgeber, wenn so wer dabei wandert am Horizont. 99 Luftballons. Ja, also wir waren völlig baff, sagen, oh, das ist ja total geil. Mhm. Wir waren ja eh schon angeturnt von der Musik und jetzt kam noch der Text dazu. Mhm. Und dann, ich glaube, Carlo hatte noch zwei Strophen mehr eigentlich.
Ah ja.
Und, aber
wie kriegen
wir hatten
wir
ja eh schon Riesenprobleme, die ganzen, wir haben vier oder fünf Strophen irgendwie jetzt schon.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen ja den tollen Text, können wir ja nicht auseinanderreißen, wie machen wir das denn? Dann habe ich gesagt, na, dann lass uns doch irgendwie hier mit meinem schönen, super Oberheim-String-Song. ein Intro und ein Outro machen.
Yes.
Da haben wir zwei Strophen untergebracht.
Ja.
und der Song wird nicht so lang irgendwie trotzdem. Ja. So war der Trick. Und es hat dann toll funktioniert. Dabei schaut man am Horizont. Und dann haben wir tatsächlich auch noch ein paar, zwei Strophen weglassen müssen. Aber so war die Story erzählt. Mhm. Und so kam es zu diesem Intro und zu diesem Outro.
Interessant. Und sag mal, hat er euch eigentlich jemals erzählt, was ihn zu dem Text inspiriert hat? Oder stimmt die Geschichte mit den Rolling Stones und dem
Konzert?
Wir waren
alle zusammen 1982 bei den Stones in der Waldbühne.
Mhm.
Carlo war auch mit. Er hat denn den, am Schluss lassen die immer so wirklich Hunderte oder Tausende von Luftballons steigen.
Okay, das hat ihn inspiriert.
Ja, und er hat gesagt, naja, in 5 Minuten sind die, der Wind, hat er die Wind über die Grenze. Ne?
Ja.
Was ist, wenn jetzt die Russen, da war, es gab so viele Berichte immer, dass irgendwie ein Gänseschwarm für Raketen gehalten wurde und sowas alles. Und es gab ja diese atomaren Kurzstreckenraketen, wo dann nur noch 30 Sekunden Reaktionszeit
war. Und das war das Thema der Zeit. Das ist auch die Kraft, weil 99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister, weißt du, das, war, das ist das, was ich meine mit diesem ey, in der Hitparade, das hat, selbst ein 9-Jähriger hat mir gekriegt, das ist nicht die Rosemarie oder so, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, ja.
Also es hatte so einen Fingerzeig und deswegen waren noch alle, glaube ich, Das war mehrdimensional einfach.
Der Text hat diesen total ungewöhnlichen Komposition noch mal so eine ganz andere Dimension verliehen. Und dann dazu natürlich irgendwie wir als so junge Band irgendwie mit voller Power und Nina als die so mit so einer punkigen
Magnet, also
punkigen Stimme, aber eindringlich irgendwie keine Rockröhre, sondern irgendwie, sondern das Mädchen von nebenan eigentlich irgendwie und
total. Ich war verliebt in sie. Alle waren verliebt in sie.
99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.
Stimmt eigentlich die Legende, dass diese Band beraubt wurde?
Ja, natürlich. Wir haben diese ganze normale, nicht nur die Songwriter, das total.
Jim hatte damit nichts. Also es war,
Jim hatte damit nichts zu tun. Jim ist auch Künstler, muss man immer wissen. Der ist kein kalter Promotion-Typ. Eigentlich ist er Fotograf und auch Künstler. Er hat nur gute Ideen.
Ja.
Und deswegen war er so wertvoll für uns. Aber als er gesehen hat, er kann das Wirtschaftliche nicht mehr handhaben, hat sich ein Finanzberater eingeschlichen bei ihm sozusagen, der dann die Geschäfte übernommen hat und der halt und unser ganzes Geld
der hat abgezeigt. Beschissen.
Wir haben immer unterschreiben müssen irgendwie und der sagt, ich investiere es für euch gut und so weiter und so gut.
Oh, wow.
Und also und ich leg's an und hier ist es ist eine unsagbare Geschichte, man kann es gar nicht glauben. Also, aber es ging natürlich an allen Ecken, haben die Leute das gemacht. Und wir hatten niemanden, der sich... Wir wollten damit nichts zu tun haben. Wir waren Musiker.
Ja.
Wir waren froh, wenn wir irgendwie 5.000 Euro auf dem Konto hatten, ehrlich gesagt. Ja. Und hätten eigentlich Hunderttausende haben müssen oder Millionen.
Ja.
Das kam aber immer nie an, weil es wurde investiert sozusagen. Und wir haben dann... auch als Songwriter, Carlo und ich, an die anderen Bandmitglieder das abgegeben.
Mhm.
Wir haben es so durch den alles durch 5 geteilt und dann also und haben so das umverteilt, was ja auch okay war. Wir waren ja eine Band, ja. Und aber also ein Beispiel kann ich nennen. Wir haben es alles erst später so richtig gesehen und aufgerollt. Ne? Wir waren dann irgendwann pleite, aber als die Band aufgehört hat, aber warum, wussten wir auch nicht. Und haben es denn von so einem Anwaltsbüro in Hamburg mal alles ganz genau aufrollen lassen.
Oh Gott, jetzt kommt eine unglaubliche Summe. Ich habe
Es ist eine unfassbare Summen sind da verschwunden. Also
es tut mir jetzt schon leid, bevor ich es höre.
Ja, es sind natürlich viele, viele, viele Millionen, die wir eigentlich hätten bekommen müssen, die wir nie gesehen haben. Aber unser toller Investitionsmanager, der immer gesagt hat, einmal kurz hier unterschreiben und dann haben wir unser ganzes Geld ihm überwiesen, hat dann irgendeine Immobilie gekauft in Grunewald, so ein Haus mit 11 Wohnungen und Luxus saniert. Und der Hausverwalter zusammen mit dem Anwalt, der das gemacht hatte, hat dann, und dem Steuerberater, das waren so eine Dreierbande, die haben sich das dann unter den Nagel gerissen und haben gesagt, das muss jetzt zwangsversteigert werden. Mhm. Ihr müsst noch die Rest vom Kredit bezahlen, sonst irgendwie kriegt er gar nichts. Also mussten wir noch mal unser letztes Geld nehmen und das bezahlen. Das war 12 Millionen wert. Er hat uns erzählt, das ist 1 Million wert und wir mussten jeder noch 200.000 zahlen. Er hat seine Strohfrau verkauft, die seine Mutter war, hat sich dann nach Kolumbien abgesetzt und als zu tot erklären lassen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Uwe, vielen Dank, dass du da bei Paparazzi warst. Das ist eine große Ehre. Wir freuen uns alle sehr, dass du herkommst.
Naja, ich freue mich ja, wenn ich da was erzählen kann.
Ja, also mir ging es schon immer so ein bisschen, dass man jetzt nicht noch einen Podcast macht, wo einfach nur gelabert wird, sondern wo die Leute was erfahren, wo sie vielleicht was mitnehmen, was lernen können und vielleicht auch inspiriert werden. Mhm. Weil wenn man hört, dass Nina eine Band war oder wie das anfing hier, ich finde, sowas hilft beim Schreiben. Weil das kennst du sicherlich auch, beim Musik machen und schreiben, kommt man oftmals ins Stottern und ins Hadern und in Dings. Und mir hilft es immer ganz doll, wenn man merkt, so, ach so, das ist ja nicht nur bei mir so, das haben ja alle.
Ja.
Alle haben diese Dinger, über diese rüber müssen oder müssen mal von außen hören, ey, das ist okay, oder müssen auch von außen mal hören, das ist Quatsch.
Ja.
Oder es kommt einer und schreibt den Text und du sagst so, jetzt wird es ja viel besser, als ich es mir jemals geträumt habe.
Ja, genau, das ist das Gute an einer Band, dass du diese Gruppendynamik hast. Ich denke auch, dass das fehlt in der heutigen Zeit.
Total.
Ehrlich gesagt, ja. Also das ist nämlich ganz anders. Also
ja,
Songwriter orientieren sich ja immer an, die müssen ihren Song verkaufen. Mhm. Das ist ja richtig. Die müssen ja auch leben. Also orientieren sie sich immer, was erfolgreich ist oder was der Künstler vorher gemacht hat. Mhm. Eine Band ist eigentlich scheißegal. Die sagen, jetzt lass uns doch mal was ganz anderes machen und jetzt machen wir was.
Ja.
Und dann diese Freiheit, künstlerische Freiheit fehlt so ein bisschen.
Ja, in diesem Sinne. Mhm. Vielen Dank,
ja,
Uwe Fahrenkorb-Petersen. Ich hatte die Ehre.